Schönen Dank für den Willkommensgruß. Ich habe auch Grüße mitgebracht von den Geschwistern der Klingendaler Versammlung. Ich war ja heute früh länger mit dem Auto unterwegs, auch ein ganzes Stück auf der Autobahn. Habe ich nachgedacht. Ja, vor knapp 48 Jahren war ich das erste Mal zu einer regulären Versammlung in der Chemnitzer Gemeinde. Mittwochs Bibelstunde, Dimitrovstraße. Knapp 48 Jahre ist es her. Und vor 14 Monaten war ich das letzte Mal hier bei euch. Auch das müsste ungefähr passen. Da habe ich überlegt, ja, vor 14 Monaten sprachen wir über einen Wert der Jüngerschaft. Ihr seid das Salz der Erde. Matthäus 5, Vers 13. Vor 14 Monaten. Und ich habe überlegt und gedacht, mache ich einfach Fortsetzung an dieser Stelle. Also Matthäus 5, ab Vers 14. Es geht um einen weiteren Wert der Jüngerschaft. Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Haus sind. Also, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das ist ein Wert der Jüngerschaft. Ihr seid das Licht der Welt. Wie ist das zu verstehen? Natürlich sind wir es nicht buchstäblich. Genau wie beim Salz. Wir sind keine chemischen Verbindungen, keine Mineralien, keine Salze im direkten Sinn. Und so ist es auch beim Licht. Wir sind keine natürlichen, wir sind auch keine künstlichen Lichtquellen. Wenn wir Christen dunkle Räume betreten, werden die nicht hell, weil wir reinkommen. Also Licht der Welt nicht im buchstäblichen Sinn. Es sind drei Bildreden, die wir gelesen haben. Die müssen verstanden und sinngerecht übertragen werden auf die geistliche Ebene. Was heißt das? Der Satz, ihr seid das Licht der Welt. Ja, ich fange mal so an. Christen werden beobachtet. Christen werden beurteilt. Über Christen wird gesprochen, ob es uns recht ist oder nicht, ihr Lieben. Denken wir bitte nicht anders, dass die Leute über uns reden. Ihr seid das Licht der Welt. Licht hat etwas mit geistlicher Ausstrahlung zu tun. Er wird optisch wahrgenommen. Körperlich spürbar, optisch wahrnehmbar, also das führt uns schon gedanklich ein Stück weiter. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid geistliche Lebens- und Orientierungshilfe. Man kann sagen, der Christ ist die Bibel, die Atheisten oder Andersglaubende lesen. Denken wir bitte nicht anders. Auch wenn Leute nichts von unserem Herrn halten, nicht in unser wertvolles Buch reingucken, in die Heilige Schrift. Wir werden am Wort Gottes gemessen. Garantiert. Christen sind die Bibel, die Atheisten oder Andersglaubende lesen. Ihr seid das Licht der Welt. Nun ist das natürliche Licht ja schon ein Stück vom Schöpfungswunder. Und das geistliche Licht im menschlichen Geist eben auch. Dass da eine geistliche Einsichtsfähigkeit entsteht, Verständnis fürs Evangelium, dass andere Menschen daraus werden. die nicht nur sehen, Licht hat ja was mit Sehen zu tun, die auch vielleicht manchmal etwas besser sehen als andere, aber die vor allen Dingen wissen, dass sie gesehen werden und beurteilt werden. Licht ist eben im Regelfall nicht hörbar, aber sichtbar. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen, ist der Kerngedanke in unserem Text. Und das ist ein Wert der Jüngerschaft. Aber zunächst haben wir zwei Bilder, die auf diesen Satz folgen: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Und dann, man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Haus sind. Zwei Bilder, die auch gedeutet werden müssen. Man kann es ja nur probieren mit den Erklärungen. Ob man wirklich die Sinnmitte trifft, weiß man eigentlich nicht genau. Also, eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein unter dem Gedanken, ihr seid das Licht der Welt. Naja, Stadt oben auf dem Berg, ist unmöglich, dass die nicht gesehen wird. Sie wird geradezu selbstverständlich wahrgenommen. Die müssen also eigentlich keine Anzeigetafeln aufstellen, die müssen auch keine Reklame machen. Die müssen nichts tun, was Aufmerksamkeit fordert. Es ist die gegebene geografische, besser gesagt topografische Position, die es macht. Naja, Christen als Stadt auf dem Berg. Ja, die geistliche Berufung, die wir durch den Herrn Jesus bekommen haben, bringt uns auf eine herausgehobene Position. Das wird nichts daran ändern, dass wir Christen in dieser Welt wenig zu sagen haben. Gefällt manchen nicht, ich weiß schon, ja. Das muss sich doch endlich einmal ändern, dass die Leute erkennen, dass wir Christen das Beste wollen für diese Welt. Auch wenn wir nicht das glauben und denken, was andere glauben und denken. Aber wir wollen doch das Beste für diese Welt. So sollte es tatsächlich sein. Also, das muss uns doch nun mal rausbringen aus der Schmach und aus der Verachtung. Ist aber nicht der Fall. Wir folgen einem gekreuzigten, einem verworfenen Herrn. Und das hat immer etwas mit Christus Schmach zu tun. Das können wir nicht ändern. Und trotzdem, herausgehobene Position, wir werden ständig beobachtet und beurteilt. Na, mal sehen, wie sich der Fromme in der Situation verhält. Mal sehen, wie er da rauskommt aus der Klemme. Also in diesem Sinn haben die Leute durchaus Interesse an uns. Durchaus. Und dann die Sache mit der Lampe unter dem Scheffel, unter der Abdeckung. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern aufs Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Haus sind. Also Lampe unterm Scheffel, unter der Abdeckung, das ist nicht unmöglich. Wir müssen von der Situation des Altertums ausgehen. Da wurden Lampen angezündet, ja, mit Docht und so weiter. Naja, wenn man da was drüber stülpt, geht diese Kerze wieder aus. Ist also nicht unmöglich, was hier steht, aber es ist unsinnig. Es ist geradezu abartig. Wozu die Mühe, etwas anzünden und dann Topf drüber, damit es wieder ausgeht. Abartig, unsinnig ist das. Ja, und jetzt die Brücke zum geistlichen Leben, zur Christusnachfolge. Was könnte der Herr gemeint haben? Vom Textzusammenhang her denke ich, vielleicht will er uns deutlich machen, es ist unsinnig. Es ist auch abartig, wenn wir Christen jede Öffentlichkeitsarbeit ablehnen würden. Nun bitte, Es geht in unserem Text nicht um Botschaften, fetzige Botschaften. Nein, ist nicht dran vom Text her. Es geht um Werke. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten, griffigen Botschaften hören, eure ernstzunehmenden Schriften lesen. Nein, hier geht's nicht darum. Hier geht's um Werke. Ja, und trotzdem der Gedanke der Öffentlichkeitsarbeit von diesem Wort her. Naja, Pascal, der Franzose Pascal, er war Wissenschaftler, war tiefgläubig, ist nicht alt geworden, sehr viel krank gewesen, keine 40 Jahre alt geworden. Aber was der so geschrieben hat, da ist ja viel Wertvolles dabei. Pascal hat unter anderem auch gesagt, ich bleibe mal beim ganz alten Deutsch jetzt, der hat gesagt, die guten Taten, die man verbirgt, sind die schätzenswertesten. Natürlich hatte der recht, aber da müssen wir uns auf andere Bibeltexte stützen, um das zu begründen. Ich lasse auch einen interessanten Satz bei John Nelson Darby. Er hat gesagt, das ist wahre Größe, unbemerkt zu dienen und ungesehen zu arbeiten. Das ist tatsächlich wahre Größe. Das liegt uns überhaupt nicht, irgendwo unbemerkt zu dienen, ungesehen zu arbeiten. Da haben wir Angst, und das ist so unser altes Wesen, das in uns steckt, die unerlöste Art. Da haben wir Angst, dass wir nicht hoch genug eingeschätzt werden, dass uns die Leute verkennen. Deshalb muss es schon bekannt werden, wenn wir was arbeiten, wenn wir was leisten oder wenn wir uns irgendwo mehr angestrengt haben, als eigentlich zu erwarten war, wenn es mit mehr Mühe verbunden war. Das muss schon ran ans Mikrofon. Natürlich nicht, aber unser altes Wesen drückt in diese Richtung. Nein, es ist tatsächlich wahre Größe, wenn man bereit ist, auch unbemerkt zu dienen und ungesehen zu arbeiten. Geschwister, wenn wir bekannt werden wollen, wenn wir Aufmerksamkeit und Wertschätzung erwarten, dann haben wir schlichtweg den Weg der Selbstlosigkeit verlassen. Kleine Bergpredigt, Lukas 6, 35. Tut Gutes, ohne etwas wieder zu erwarten, ohne auf ein Feedback erpicht zu sein. Arbeitet einfach und wisst, der Herr sieht und wird belohnen. Das ist so der Gedanke, den wir in der Schrift finden. Aber nun machen wir langsam, mögen einige denken, hier geht's ja in die andere Richtung. Geht um Öffentlichkeitsarbeit, die wir nicht ablehnen sollen, Lampe nicht unter den Scheffel stellen. Jawohl, das stimmt auch, was hier steht. Alle Schrift stimmt. Die Texte, die uns dazu ermutigen, arbeite und such keine Anerkennung. Und auch die Texte, wo es um die Öffentlichkeit geht, wo wir uns bewähren sollen. Es hat alles sein Recht. Und ich konstruiere jetzt einiges. Es kann ja sein, ja, wir kümmern uns um die Nachbarn, wir haben ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis, wollen ihnen das Evangelium bringen. Es ist ein Hauptanliegen für uns. Und jetzt erfahren wir, dass einer von den Nachbarn, ja, der ist im Krankenhaus. Und wir überlegen, das wäre doch eine Gelegenheit, ihm eine Freundlichkeit zu erweisen, wenn wir ihn besuchen könnten. Vielleicht freut er sich drüber. Und wir überlegen ja, was könnten wir mitnehmen? Natürlich auch eine Sache, die rein menschlich ist, ein Geschenk und was Gutes zu lesen, was auf den Herrn hinweist. Seht ihr, wir können uns nicht nachts in die Klinik schleichen. Wir müssen's tagsüber tun. Wir müssen am Personal vorbei, anständigerweise noch bei den Schwestern fragen, könnten wir Herrn sowieso besuchen? Ist es möglich? Wir müssen an den Schwestern, wir müssen an den Ärzten vorbei. Das hat Öffentlichkeitswert. Das ist Öffentlichkeitsarbeit. Ein evangelistischer Krankenbesuch in der Klinik. Oder einer von unseren Geschwistern ist im Pflegeheim. Vielleicht kaum Verwandte oder doch, egal. Wie könnten wir ein Stück Gemeinschaft der Heiligen ins Pflegeheim bringen? Wie könnten wir Freude machen? Wie könnten wir Wertschätzung ausdrücken? Das geht nicht nachts, wenn es keiner sieht. Das hat Öffentlichkeitswert. Das ist Öffentlichkeitsarbeit. Ich möchte ermutigen dazu, von diesem Bibeltext her. Überhaupt die Nachbarschaftshilfe. Einen anderen unterstützen, ja. Einen Fahrdienst anbieten, weil er vielleicht nicht mehr fahren kann. Selber krank ist, zum Arzt muss. Das hat Öffentlichkeitswert. Wir brauchen ein Ja zur Öffentlichkeitsarbeit. Nun komme ich ja aus dem Mittelgebirge. Und bei uns gibt es manchmal sehr schneereiche Winter. Nicht immer. Unterschiedlich. Es gibt manchmal sehr schneereiche Winter. Wisst ihr, wenn da der junge, gesunde Christ einem anderen, einem gebrechlichen Menschen bei der Schneeräumung helfen will und es gerne macht, der hat ein Ja zur Öffentlichkeitsarbeit, denn der Schnee liegt draußen. Das kann man nicht im Verborgenen tun. Und es ist trotzdem schriftgemäß. Vers 16, also lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen, steht tatsächlich hier. Steht nicht nicht sehen, es steht da sehen. Also nicht, dass sie eure überzeugenden Reden hören, das kommt sicher danach. Aber erst einmal diese Vorarbeit, dass sie eure guten Werke sehen. Gutes tun ist ja für uns Christen geradezu ein zeitloser Auftrag. Nicht um etwas zu erreichen. Nein, wir sind gerettet durch die Gnade. Aber Gutes tun als Ausdruck des Glaubens, als ein Stück Christusnachfolge, da will ich jetzt doch mal einige Stellen lesen aus dem Neuen Testament, die das einfach stützen. Und ich erfasse nicht alle Texte jetzt, aber bloß um deutlich zu machen, wie eindrücklich dieser Auftrag für uns steht. Titus 3, ich fange mal ziemlich weit hinten an. Titus 3, Vers 1. Erinnere sie, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Titus 2, Vers 14. Unser Herr Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, dass er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Eigentumsvolk, eifrig in guten Werken. Wir gehen mal in den zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 17. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt oder gerüstet. Im zweiten Thessalonicher Brief ein ganz kurzer Vers, Kapitel 3, Vers 13. Ihr aber, Brüder, ermattet nicht im Gutes tun. Das ist eine Linie. Und ein Vers aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, mit einem besonderen Zusatz, gucken wir auch noch hin. Ich lese mal schon ab Vers 8, Epheser 2, ab Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Gott arbeitet vor, in unserem Leben. Gott bereitet vor. Für uns geht es darum, dass wir darauf eingehen. Geschwister, man kann schnell etwas Richtiges über Golgatha sagen, ohne in diesem Sinn zu leben. Und das schwächt unser Zeugnis. Aber worum geht es? Ja, wir brauchen Heilung und Heiligung an diesem Punkt. Wie überlegen wir sorgfältig und weise? Was ist für wen gut? Und wie streben wir nach Verwirklichung? Hier brauchen wir wirklich den Einfluss des Heiligen Geistes. Nicht erst in der Ausführung, sondern schon bei den Ideen. Es ist ganz wirklich, ganz wichtig, dass die Impulse vom Herrn herkommen. Und dass wir dann bereit sind, darauf einzugehen. Der alte Kirchenvater Augustinus sagte, göttliche Gnade und menschlich freier Wille wirken zusammen. Fein formuliert. Göttliche Gnade, Gott bereitet vor. Gott baut Gelegenheiten ein in unser Leben, dass wir Gutes tun können. Aber unser freier Wille muss dazukommen, wenn es zustande kommen soll. Die Frommen vor uns sprachen manchmal von den überpflichtgemäßen Werken. Also Werke, die über die normale Lebensverpflichtung hinausgehen. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie etwas sehen. Aber wie sieht es manchmal aus bei uns? Ich denke ein paar Jahre zurück. Ich war am Montag früh ins Krankenhaus gefahren, sollte am Dienstag operiert werden, Neurochirurgie. Hatte an dem Montagvormittag einige Untersuchungen und war nicht viel los, dann hatte ich frei. Ja? Herrliches Wetter draußen, Krankenhaus. Aber andere Patienten, die hatten offensichtlich auch an dem Nachmittag nichts Besonderes, saßen draußen auf Bänken, waren im Krankenhausgelände unterwegs und ich eben auch. Und da gab es verschiedentlich auch Gespräche, wo ich auf den Herrn hinweisen konnte, konnte auch ein paar Traktate verteilen. Auf der einen Seite hatte ich ein banges Herz, morgen OP. Auf der anderen Seite war ich auch froh über die Gelegenheiten. Und dann kam ich gegen Abend wieder rein ins Zimmer, waren zu dritt im Zimmer. Neben mir ein Mann, der war schon operiert, auch noch wesentlich älter als ich. Und jetzt überlegte ich natürlich, naja, der wird bald entlassen. Morgen werde ich operiert, da ist mit mir nichts mehr los. Also, da müsste ich mir heute schon noch Mühe geben, ihm auch ein Traktat weiterzureichen. Ich hatte ja noch welche. Aber das lief ganz anders. Der Mann sagte dann zu mir, ich hatte ja noch nichts gesagt, und er sagte dann zu mir, ach, wissen Sie, jetzt habe ich mich ein Leben lang nass rasiert. Und jetzt haben mir meine Angehörigen einen Trockenrasierer mit ins Krankenhaus gebracht. Ich komme nicht zurecht mit dem Ding. Na ja, sagt er, ich klingel mal. Hat er geklingelt, kam eine Schwester. Sehr anständig hat sie ihm erklärt, ja, er hat auch recht gehabt, völlig recht. Der sollte ja entlassen werden und da ist man ja nicht mehr pflegebedürftig, wenn man entlassen wird. Und er müsste es schon selber machen mit dem Rasieren. Also es wäre doch nicht ihr Auftrag. Sehr anständig, sachlich korrekt. Aber, sagte sie, ich schicke Ihnen einen Zivildienstleisten. Die gab es damals noch, ja. Der macht's. Der Zivi kam nicht. Das hat der Mann wieder gesagt, na, was tue ich nur? Ich klingel nochmal. Hat er nochmal geklingelt? Jetzt kam die Stationsschwester, kam die Chefin selber und war genau wieder so freundlich und so sachlich, hat das Gleiche gesagt wie die andere Frau. Sie hatten sicher recht, die beiden Frauen. Nichts Robustes, okay alles. Und ich lag im Nachbarbett und habe gedacht, ja, so ist die Welt, in der wir leben. So geht's zu, aber der Mann bleibt unrasiert. Ach ja, das hat lange gedauert, bis mir die Idee kam. Viel zu lange hat's gedauert. Ich schäme mich noch heute meiner Schwerfälligkeit. Es war demütigend, bis mir die Idee kam. Aber hör mal, du rasierst dich schon Jahrzehnte nass und trocken. Du machst ja beides. Hast du, ich war gemeint, ja, vielleicht den Auftrag, den Mann zu rasieren? Dann habe ich gefragt und hat auch zugestimmt. Ja, wenn Sie es machen wollen. Wisst ihr, ich hatte eine andere Strategie als Gott. Aber meine war verkehrt. Ich hatte einen Kopf voll davon, wie kriege ich mein Traktat an den Mann? Ja, morgen werde ich operiert, der kommt heim. Heute muss es sein. Das war demütigend, kann ich euch sagen. Geschwister, der Herr ist barmherzig. Er hat's nicht zugelassen, dass ich richtig in den Ruin gestürzt bin an dem Abend. Es hätte können so kommen, wie ich es jetzt konstruiere. Es hätte können so kommen, dass ich den Mann angesprochen hätte, hätte ihn auf den Herrn Jesus hingewiesen, hätte ihm gesagt, ja, Sie brauchen Christus und sein Opfer, um in eine gute Ewigkeit zu kommen. Ich habe auch eine gute Schrift mit oder zwei. Darf ich Ihnen eine christliche Kleinschrift schenken? Und der hätte dann vielleicht zu mir gesagt, ich brauche zunächst mal jemanden, der mir beim Rasieren hilft. Das haben Sie wohl noch nicht begriffen. Der Herr hat mich nicht ganz reinrasseln lassen, obwohl ich sehr schwerfällig war. Furchtbar schwerfällig, bis ich das begriffen habe. Aber ja, vielleicht kennt ihr ähnliche Erlebnisse. Es ist nicht so mit uns, dass wir die aufmerksamen Leute sind. Wo haben andere Nöte und Bedürfnisse? Es ist viel zu oft der Egoismus, der uns bindet, dass uns das eigene beschäftigt. Und wenn es die eigene OP ist, die vor uns liegt, auch das kann zur Fessel werden, dass wir eben das nicht mehr sehen, was den anderen betrifft. Und gerade die spontanen Herausforderungen, oft die ungesuchten Möglichkeiten, die Unterbrechungen, die Störungen im Betriebsablauf sind die hervorragenden Zeugnischancen. Aber weithin stufen wir das als ärgerliche Zumutung ein. Die Bereitschaft wegzulegen und auf Überraschendes einzugehen, die haben auch nicht alle. Besonders oft die sorgfältigen Leute nicht. Die wissen, ich muss drüber bleiben. Kann jetzt keine Störungen gebrauchen. Ich muss drüber bleiben, damit ich ein richtiges Ergebnis erreiche. Kann keine Störungen jetzt verarbeiten. Gerade solche Leute. Oswald Sanders, ein Mann, der längere Zeit in der Mission gearbeitet hat, er schreibt in einem seiner Bücher, für den wachen Christen sind Unterbrechungen lediglich von Gott eingefügte Gelegenheiten. Das drückt Reife aus, so eine Einstellung. Aber dazu braucht man wirklich viel Selbstverleugnung. Ich habe manchmal sowieso den Eindruck, verbindliche Christusnachfolge ist im weiten Sinn eine Sache der Selbstverleugnung. Inwieweit kann unser Herr überwinden und besiegen, das eben nicht zu tun, was uns am nächsten liegt, und auf anderes einzugehen? Das ist Christus-Nachfolge. Noch eine Illustration an dieser Stelle. Ein Bekannter von mir, Vater einer großen Familie. Ich war auch mal Vater einer kinderreichen Familie, aber die haben wesentlich mehr Kinder. Ein gottesfürchtiger Mann, evangelistisch gut ausgerichtet, bewährt im Leben und im Glauben. Und wenn man manche Kinder sieht, wie sie schon in der elterlichen Spur sind, dann freut man sich von Herzen. Dann meint man, das ist geistliche Frucht, die da wächst. Der Mann ist voll berufstätig, Vater einer großen Familie, verantwortlich für eine Immobilie. Und da kommt am Abend noch ein Auftrag oder eine Anfrage zu ihm. Ein Nachbar bittet um eine Hilfeleistung, allerdings eben schon zur Unzeit. Ich weiß nicht genau, wie spät das Abend war. Es sollte etwas rausgetragen werden aus dem Gebäude. Und der Mann, den ich kenne, dem ich ein gutes Zeugnis ausstellen muss, ein sehr gutes, der hat gesagt, also das geht im Moment nicht, wir machen es morgen. Und das hat ihm der Nachbar übel genommen. Sehr übel genommen. Manchmal habe ich den Eindruck, das ist für den Nachbarn ein unvergesslicher, ein unverzeihlicher Fehler des Frommen. Da braucht man mal eine helfende Hand und dann geht's nicht. Bitte, ihr lieben Geschwister, ich hätte es nicht besser hingekriegt. Ich hätte den Fehler genauso gemacht. Ich hätte auch nicht abgelehnt. Aber ich hätte auch gesagt, komm morgen rüber, das machen wir, wenn es hell ist. Ich hätte es nicht besser hingekriegt. Aber dieser gottesfürchtige Mann, fleißig und fromm, war in dieser Situation kein Mann der Selbstverleugnung. Und das hat Schaden angerichtet. Wisst ihr, es wäre besser gewesen, wenn er still gebetet hätte, Herr, um deinetwillen ziehe ich mich nochmal an. Der hat einen Feierabend bestimmt verdient, wenn er gesagt hätte, Herr, um deinetwillen ziehe ich mich nochmal an. Das wäre ganz sicher der bessere Weg gewesen. Aber da ist eben diese übermenschliche Portion an Selbstverleugnung dazu nötig, die in der Christusnachfolge gebraucht wird, um schwierige Situationen geistlich zu meistern. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Mir ist aufgefallen, da steht bei mir in der Anmerkung: Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure rechtschaffenen Werke sehen. Da bricht ja noch eine andere Überlegung auf. Nicht jedes gute Werk, nicht die scheinbar guten Werke sind rechtschaffene Werke. Man kann illegale Wege gehen, um anderen zu helfen. Man kann Gestohlenes, Veruntreutes begeistert verschenken und dabei recht angenehm wirken. Man kann in der Schattenwirtschaft fleißig und hilfsbereit erscheinen, aber der ganzen Sache fehlt die Legalität, die Rechtschaffenheit. Das ist überhaupt so ein gewisses Problem unserer Zeit im Volk Gottes, ja, die Liebe zur Legalität. Man Man lebt in illegalen Beziehungen und man meint, man wäre noch fromm. Man könnte trotzdem evangelistisch arbeiten. Man hat illegale Einkünfte. Einer meiner jüngeren Kollegen sagte mal vor längerer Zeit, er glaubt, dass die Schwarzarbeit die Hauptsünde im Volk Gottes wäre. Ich kann es nicht nachprüfen. Ich bin auch froh darüber, dass ich es nicht nachprüfen muss. Aber da erschrickt man, wenn man solche Sätze hört. Rechtschaffenheit, rechtschaffene, legale Beziehungen, legale Einkünfte. Das ist die Voraussetzung für rechtschaffene Werke und gute Werke. Da schimpft einer über einen anderen. Der andere ist gläubig und er hat ihn irgendwie derb zurechtgewiesen. Der ist bestimmt in einer ungeistlichen Art grob geworden. Und jetzt beschwert sich der andere. Und dann hatte ich doch mal den Mut zu sagen, aber du hast dir auch verschenkt, was dir nicht gehört. Das, was du verschenkt hast, hat dem anderen gehört. Und da ist er bös geworden. Du warst doch Wohltäter und Übeltäter zugleich. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten, eure rechtschaffenen Werke sehen. Ihr seid das Licht der Welt. Es gibt auch Irrlichter. Es gibt leider auch Irrlichter. Beerdigung. Ich habe nicht gepredigt, ich war als Trauergast dabei. Da wurde ein Mann begraben, der hatte ein sehr gutes Zeugnis im Ort. Ein sehr gutes Zeugnis. Und dann bei der Grablegung stand neben mir einer, der hat viele Jahre mit ihm direkt zusammengearbeitet, in einer Firma. Und als wir am Grab standen, dann sagte ich leise zu ihm, ja, ein Bruder aus einer Nachbarversammlung, sagte ich zu ihm, aber fürs Evangelium war er verschlossen. Man musste leise machen, ja, wurde ja begraben. Und er sagte wieder ganz leise zu mir, auf dem Ohr war er taub. Und ein hervorragendes Zeugnis im Ort, kann ich nur bestätigen. Irrlicht. Es kam nicht aus der Christusgemeinschaft, offensichtlich, also ich weiß das Letzte nicht, ja, aber offensichtlich kam es nicht aus der Christusgemeinschaft, offensichtlich war es nicht Dank für Golgatha. Er muss andere Motive gehabt haben. Schade. Ein Schlussgedanke. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euch achten und schätzen. Nein, steht nicht da. Und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das Ziel des Zeugnisses, der diakonischen und auch der evangelistischen Arbeit ist nicht, dass Menschen Menschen bewundern, sondern dass Gott verherrlicht wird. Ja, wie kann das gehen? Wie kann das gehen? Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Da steht ja noch nichts von Bekehrung da. Hätten wir gerne. Steht aber noch nicht. Dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wie kann das aussehen? Es ist rein spekulativ, was ich jetzt mache. vielleicht so, dass eben noch Ungläubige irgendwie spüren, dass sie von der Güte eines Gottes berührt werden, den sie noch nicht kennen oder noch nicht kennengelernt haben, dass dadurch Interesse entsteht, dass sie fragend werden, dass sie irgendwie etwas empfinden, ob sie das aussprechen oder nur denken, bleibt jetzt alles offen. Dass sie irgendwie empfinden, hier haben wir es mit einem schenkenden, mit einem entgegenkommenden Gott zu tun. Den möchten wir gern besser kennenlernen. Ob man das so deuten kann, es ist sehr spekulativ, ich weiß es. Aber nun genug, kurz vor 11, jetzt machen wir Schluss. Möge uns daher helfen, dass wir wirkliche Lichter werden. Vom Sein möchte ich oft gar nicht sprechen. Ja? Werden, wachsen, reifen. Wir brauchen guten Einfluss des Heiligen Geistes, viel guten Willen, Weisheit, aber dann wird Gott auch Segen und Gelingen schenken.